Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Wir haben jetzt Neuigkeiten aus unserem österreichischen Sendegebiet. Die ÖVP bekommt das Kanzleramt. Nehammer bleibt weiter Kanzler. Die ÖVP bekommt das Justizministerium. Im Gegenzug bekommt die SPÖ den Vizekanzler für Parteichef Babler, das Ressort Finanzen und das Sozialministerium. Ein sogenannter Geheimplan wurde kurz vorm Wochenende durch die österreichischen Medien gereicht. Darin haben sich ÖVP und SPÖ also schon jetzt auf eine Koalition geeinigt. Angeblich. Dort wird am 29. September der Nationalrat gewählt. Doch jetzt werden Zweifel an der Echtheit dieser Absprache laut. Willkommen im österreichischen Wahlkampf, kann man da sagen. Wir versuchen uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ich begrüße dazu den österreichischen Politikwissenschaftler Dr. Ralf Schöllhammer. Guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Aufgekommen war diese vermeintliche Koalitionsabsprache in der TV-Sendung Fellner Live auf OE24. Dort geht es gerne etwas schrill und boulevardesk zu, aber dort sitzen auch ehemalige Politgrößen, die schon einen Einblick und noch gute Kontakte haben. Dennoch ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es ein Schuss ins Blaue gewesen sein könnte, also eine Art Ente. Ist das Ganze noch mit Sommerloch zu erklären oder ist aus Ihrer Sicht da doch etwas dran?
Nee, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was hier kolportiert wurde, dass es eine Abmachung gibt, in der auch Posten schon vergeben worden sind und Namen genannt worden sind, wer welche Ämter einnimmt, und dem, was wahrscheinlich im Hintergrund durchaus passiert. Und das ist ähnlich wie in Deutschland mit Bezug auf die AfD, natürlich in Österreich ein bisschen verschärft, weil die FPÖ in Umfragen dementsprechend höher vertreten ist. Einfach der Versuch zu verhindern, dass Herbert Kickl den Kanzler stellt, beziehungsweise die FPÖ der Seniorpartner in einer Regierung wird. Also ich würde sagen, dass die Details dieser Geschichte vielleicht nicht ganz korrekt sind, aber dass das größere Ganze schon stimmt. Also dass diese Gespräche stattfinden hinter verschlossenen Türen, ich glaube, an dem zweifelt niemand. Das ist ein bisschen ähnlich den Gerüchten, die man jetzt in Deutschland gehört hat, über das die Bild-Zeitung berichtet hat, dass auch die CDU-CSU oder besser gesagt die CDU, die CSU ja weniger, schon hinter verschlossenen Türen über eine mögliche Koalition mit den Grünen verhandelt. Also ich glaube, das klingt jetzt immer ein wenig konkreter, als es ist, aber dass diese Gedankenspiele durchgeführt werden, ich glaube, das kann niemand abstreiten.
Versuchen wir zum Kern der Sache durchzudringen. Und der scheint, wie Sie es ja selber schon gesagt haben, zu sein, dass man den Kanzler Kickl der FPÖ verhindern möchte. Ist das die Kernaussage über den österreichischen Wahlkampf, der eigentlich noch gar nicht so richtig am Anrollen ist?
Ja, und ich glaube, das wird auch der Wahlkampf sein. Also was wir sehen werden in den nächsten Monaten, ist im Grunde genommen alle Parteien gegen die FPÖ. Ich meine, das ist nicht neu, wir kennen das seit den 90ern. Und das Lustige, würde ich fast sagen, an dem ist, es hat in den 90ern nicht funktioniert, es wird auch jetzt nicht funktionieren. Und vor allem kommt hinzu, ähnlich wie in Deutschland, Österreich ist momentan wirtschaftlich, aber auch, sage ich jetzt einmal, sozialpolitisch, wenn man sich die Migration ansieht, wenn man sich ansieht, was im Bildungssektor passiert. Wir sind jetzt in keiner Lage, dass die Anti-FPÖ-Parteien wirklich auf eine große Erfolgsgeschichte zurückblicken können. Also es wird sich zeigen, wie dann dieser Wahlkampf tatsächlich geführt wird. Aber ich glaube, dieser in Deutschland sagt man ja gerne die Brandmauer. Aber diese Brandmauer wird relativ rasch aussehen, würde ich jetzt einmal sagen, wie ein Gefängnis, weil man grenzt sich ja gegen diejenigen ab, die in der Bevölkerung immer mehr an Popularität gewinnen.
Enten haben ja manchmal den Effekt, dass man aber sehr wohl dann Lehren draus ziehen kann, vor allem aus den Reaktionen derjenigen, die sie betroffen haben. Ja, manche werden etwas nervös. Was kann man aus dieser, ich sag's jetzt einfach mal so, aus diesem Schuss ins Blaue, der noch nicht gesichert ist natürlich, lernen? Also was für Reaktionen hatten wir denn aus dem Politikbereich?
Naja, das Problem ist bei dieser ganzen Sache, dass ja die nicht, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, die Nicht-FPÖ-Parteien ja intern nicht geschlossen sind. Es gibt bei der ÖVP einen Flügel, der durchaus gerne mit der FPÖ kooperieren würde, und es gibt einen Flügel, der das auf jeden Fall verhindern möchte. Es gibt bei der SPÖ einen Flügel, der durchaus gerne, das ist der sogenannte Doskozil-Flügel, für die, die nicht da so involviert sind in österreichischer Politik, das ist ein Landeshauptmann, also ein Ministerpräsident in Österreich, der tendenziell auch rechtspopulistische Positionen vertritt, der würde durchaus gerne mit der FPÖ koalieren, während der Parteichef der SPÖ das nicht möchte. Also diese Spaltung, ob man jetzt mit der FPÖ kooperieren soll oder nicht, ist ja nicht nur was zwischen der FPÖ und den anderen Parteien, sondern auch etwas, was innerhalb der anderen Parteien stattfindet. Und wie Sie völlig richtig sagen, jetzt ist natürlich die Reaktion auf dieses Gerücht, auf diese unter Anführungszeichen, diese Ente, auch ein bisschen ein Spaltbild für die Parteien selbst, weil man sich dort noch nicht einig ist, wie man auf eine FPÖ, die, und das sieht momentan sehr stark danach aus, die nach der Nationalratswahl Landtagswahl die stimmenstärkste Partei im Parlament sein wird. Manche sagen, okay, dann müssen wir uns alle zusammenschließen und das verhindern. Und andere sagen, naja, wenn die als stimmenstärkste durchgehen, dann wird man wahrscheinlich auch Möglichkeiten zur Kooperation finden müssen.
Aber ist das nicht die Urangst der FPÖ, dass genau diese Koalition stattfindet, dass man sich eigentlich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, dass das nochmal passiert, weil die verhassteste Koalition, die ja über lange Jahre, Jahrzehnte Bestand hatte, war Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz. Und jetzt steht die FPÖ je nach Umfrage zwischen 27% und 32%. Aber das ist ja, wenn man es so historisch ausdrücken will, der Cauchemar de Coalition, also der Albtraum der Koalition für die FPÖ, dass genau das stattfindet. Ist nicht da eigentlich auch die Achillesferse von dem großen Umfragehoch der FPÖ aufgezeigt worden?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das hängt ganz von den Zeitrahmen ab, den man betrachtet. Weil ich würde einmal so sagen, nehmen wir an, es kommt eine GroKo, wie man sagt, eine große Koalition plus dem kleinen linksliberalen Partner, den Neos, was praktisch das österreichische Gegenstück zur FDP ist. Nehmen wir an, das kommt zusammen. Es war die grün-schwarze, also die ÖVP-Grün-Koalition nicht fähig, die Probleme zu lösen, vor denen Österreich steht. Und es wird in einer Koalition mit der SPÖ noch schwieriger werden. Das ist, glaube ich, für Herbert Kickl bitter, weil irgendwann läuft für den natürlich die Zeit ab, bezogen noch einmal 5 Jahre zu warten und möglicherweise den Kanzler zu stellen. Das kann ein bisschen erschöpfend sein. Aber für die FPÖ grundsätzlich, die sich immer in der Oppositionsrolle wohler gefühlt hat als in der Regierungsrolle, wären wahrscheinlich 5 Jahre Opposition gegen wieder eine Regierung, die die drängendsten Fragen unserer Zeit nicht lösen kann, wahrscheinlich sogar positiv. Also wenn man jetzt in den Umfragen bei 30% steht, wären noch 5 Jahren Großkoalition wahrscheinlich 35-36%. Für Play the Long Game, wie man auf Englisch sagen würde, wäre dieser Albtraum für die FPÖ möglicherweise sogar das Idealszenario.
Schauen wir mal auf die ÖVP, die aktuelle Kanzlerpartei, die bastelt ja auch an der Verbesserung der eigenen Lage und man versucht, Wähler vielleicht sogar von rechts auf jeden Fall zurückzuholen. Und dafür hat man die österreichische Leitkultur präsentiert. Da fragt man sich, was beinhaltet das und wie ernst ist es ihr damit? Also wenn dann solche Schlagwörter drin vorkommen wie Tradition statt Multikulti oder wenn wir daran denken, dass Frau Edtstadler, eine hohe ÖVP-Politikerin, jetzt auch gesagt hat, die Flüchtlingskonvention muss man weiterentwickeln. Was ist davon zu halten?
Nein, die Menschen nehmen das den Parteien auch nicht mehr ab. Die ÖVP tut es so, als wäre man die letzten 5 Jahre nicht in der Regierung gewesen. Wie Sie völlig richtig sagen, man stellt den Innenminister, man stellt den Kanzler, man stellt den Finanzminister, man hat den Wirtschaftsminister gestellt. Also eigentlich alle wichtigen Ämter waren von der ÖVP besetzt und jetzt plötzlich tut man so, als ob man mit all dem nichts zu tun gehabt hätte. Das ist ein bisschen so wie in Deutschland, wenn der Olaf Scholz auf einmal sagt, ah, jetzt wird deportiert und jetzt werden wir da die Zügel anziehen in der Migrationsfrage. Es glaubt keiner mehr, weil es ist immer absurd. Interessanterweise im Wahljahr plötzlich wird man ganz hart rechts und wie Sie richtig gesagt haben, positioniert sich da für eine Leitkultur und für die österreichische Tradition. Und dann sagt man, der Kanzler Nehammer hat das sogar offen gesagt, dann überlegt man, ob man nicht vielleicht doch die Koalition mit den Grünen fortsetzen wollen würde oder wie in Deutschland der Herr Merz, wenn er sagt, naja, man kann eine Koalition mit den Grünen nicht von vornherein ausschließen. Die Menschen sind nicht so dumm. Der Wähler ist klüger, als man glaubt. Und der Politiker ist meistens, ich sage das ganz offen, dümmer, als man glaubt. Und das ist etwas, was vielleicht auch die Medien, die würde ich sagen, duellieren sich ein bisschen in der Dummheit mit den Politikern, was man dort irgendwann verstehen werden müssen. Ich klinge ein bisschen zynisch, aber für wie blöd hält man eigentlich die Bevölkerung? Also wie gesagt, man ist 5 Jahre in der Regierung, tut nichts in diesen Bereichen und dann 2 Monate vor der Wahl sagt man, also jetzt müssen wir eine Leitkulturdebatte losstoßen. Also das ist absurd und wie gesagt, so blöd sind die Menschen zum Glück nicht.
Wer ist denn jetzt überhaupt in diesem Wahlkampf noch zu gewinnen an Wählern für alle Parteien?
Naja, was wir in Österreich momentan sehen, ganz unähnlich wie in Deutschland, dass relativ viele neue Parteien aufkommen. Ob es diese, wir haben in Österreich eine 4%-Hürde bei der Nationalratswahl, aber was das zeigt, ist, dass die Menschen grundsätzlich mit allen Parteien relativ unzufrieden sind. Natürlich ist vieles, was an die FPÖ momentan fließt, sind Proteststimmen. Und diese Proteststimmen zum Teil laufen auch an neue Parteien, wie die sogenannte Bierpartei, was ein bisschen ein Satire-Spaßprojekt ist, ähnlich wie die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Oder natürlich auch die Kommunistische Partei. Und da gibt es noch ein paar kleinere Parteien, die zwar, glaube ich, keine Chance haben, in den Nationalrat einzuziehen, aber die natürlich trotzdem hier und dort ein paar Prozent abzwicken werden. Nein, es ist ähnlich wie in Deutschland. Das ist eine generelle Erschöpfung und Frustration mit dem politischen System vorhanden. Und da gebe ich Ihnen recht, natürlich auch mit der FPÖ, wenn Sie sagen, das Albtraum-Szenario, weil natürlich auch bei den Freiheitlichen sich einmal jetzt der Gedanke durchsetzen muss, dass Protest und Oppositionspartei alleine wird nicht reichen. man wird auch irgendwann ein tatsächliches Programm vorlegen müssen. Und man wird auch in Österreich, wieder ähnlich wie in Deutschland, ein paar dieser heiligen Kühe schlachten müssen. Wir haben Sozialsysteme, die nicht mehr haltbar sind. Wir haben ein Migrationssystem, was so nicht funktioniert. Wir haben ein Bildungssystem, was aus dem letzten Loch pfeift. Wir sind generell als Volkswirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig. Und leider besteht auch bei der FPÖ ein bisschen die Tendenz, über das hinwegzusehen. Man ist sich ja wirtschaftspolitisch eher mit der SPÖ eher an einer sozialistischen Position als wir an einer, sage ich jetzt einmal, marktliberalen Position. Also in der Wirtschaftspolitik beispielsweise ist ja die AfD wesentlich weiter rechts als wie zum Beispiel die FPÖ.
Wir haben ausufernde Bandengewalt in Wien. Wir haben bei Kontrafunk aktuell darüber berichtet. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben eine schwächelnde Wirtschaft in Österreich. Wir haben geleakte RKI-Sitzungsprotokolle aus Deutschland. Aber das hat natürlich auch Relevanz für Österreich. Wann wird der Wahlkampf in Österreich richtig losgehen und wer wird da den ersten Schritt machen?
Na, er ist ja im Grunde genommen schon im Laufen. Man merkt es, Sie haben völlig recht, man merkt es weniger an dem, was die Parteien machen, aber man merkt es, wenn man sich ansieht, zum Beispiel auf den sozialen Medien, worüber die Menschen sprechen. Es wird, was ich ja ganz interessant finde, zum Beispiel die Olympischen Spiele werden völlig ignoriert. Das interessiert momentan keinen. Also es wird wesentlich mehr über Politik gesprochen. Also innerhalb der Bevölkerung ist man eigentlich schon sehr stark in Wahlkampfstimmung, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, das größere Problem ist, die Parteien, wie wir vorher schon besprochen haben, sind sich noch nicht sicher, wie sie den Wahlkampf gestalten sollen. Ich glaube, das ist wirklich momentan noch das größte Problem. Sie haben völlig recht, weil einfach das Dilemma ist, die FPÖ wird ziemlich sicher als Nummer eins durch das Ziel gehen. Jetzt wissen die anderen Parteien nicht, okay, sollen wir jetzt eben verstärkt auf die Brandmauer setzen? Oder soll man sagen, naja, natürlich soll man nach der Wahl eventuell auch eine Kooperation ins Auge fassen. Das ist, wie wenn man auf Glasscherben geht oder auf heißer Kohle. Jetzt sagt man natürlich, jetzt muss man einerseits, will man natürlich einen Anti-FPÖ-Wahlkampf betreiben, aber gleichzeitig möchte man natürlich, wenn die wirklich, sagen wir jetzt mit 30-31% Erste werden sollten, will man sich die Möglichkeit der Kooperation nicht verbauen. Und eines darf man auch nicht vergessen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, vor allem bei der ÖVP. Die ÖVP hatte bei der letzten Wahl über 30% der Stimmen. Sie werden knapp 10% der Stimmen verlieren. Das bedeutet auch, dass da Ämter, Posten, Sitze im Nationalrat verloren gehen. Das heißt, es gibt ja auch da innerhalb dieser Partei eine Bewegung, die sagt, ich habe ja dann ab morgen keinen Job mehr. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber natürlich wird innerhalb der Partei noch so gedacht.
Wenn Sie jetzt über die Grenze nach Deutschland oder in deutsche Medien blicken, dann haben Sie sicherlich mitbekommen, dass das Magazin Kompakt verboten worden ist. Was für eine Rolle spielt der Umgang damit eigentlich auf die österreichische Medien- und Politiklandschaft?
Es hat insofern einen Einfluss, weil natürlich auch bei uns die Bevölkerung, ähnlich wie in Deutschland, sich schon mittlerweile Sorgen macht um die Meinungsfreiheit, um die Freiheit, öffentliche Debatten, öffentlichen Diskurs führen zu dürfen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ja viele der Positionen, die von der, ich sage es unter Anführungszeichen, extremen Rechte, ich finde diesen Ausdruck der extremen Rechten mittlerweile absurd, aber dass sie sich bewahrheitet haben. Ich meine, ich möchte nur erinnern, es hat in den frühen 1990ern, hat die FPÖ ein Volksbegehren, also das war praktisch eine von Parteien initiierte Unterschriftenaktion, mit dem Namen Österreich zuerst durchgeführt. Ich sage immer, dass Donald Trumps America First war im Grunde eine abgekupferte Version von Jörg Haiders Austria First, wo man im Grunde viele der Themen und der Probleme, die jetzt stattfinden, vorweggenommen worden sind. Ende der 90er hat die FPÖ in Wien den Wahlkampf geführt und auf den Plakaten war, Wien darf nicht Chicago werden, eben genau, was sie angespielt haben, aufgrund der Angst vor möglicher Banden- und Kleinkriminalität. Das ist damals belächelt worden, da hat man sie lustig gemacht und gesagt, eben das Übliche, das ist alarmistisch, das ist hetzerisch, das ist Angstmache. Naja, und das ist jetzt genauso gekommen. Und wenn dann die Reaktion ist, wie wir jetzt in Deutschland sehen, dass man statt auf diese Themen einzugehen, einfach diejenigen, die über diese Themen sprechen, verbieten will. Und das muss man sagen, in Deutschland auch mit bedenklichen Mitteln und einer, ich würde es nennen, einer Überdehnung des Rechtsstaates, dann hat es natürlich auch Auswirkungen in Österreich. Um es salopp zu sagen, man will halt bei uns keine deutschen Verhältnisse.
In Österreich ist zwar aktuell noch Sommerpause, aber dennoch wird der ein oder andere Testballon bereits jetzt hochgelassen. Ende letzter Woche war von einem Geheimpapier zwischen ÖVP und SPÖ in Bezug auf eine mögliche Koalition nach der Wahl die Rede. Mit dem Politikwissenschaftler Dr. Ralf Schöllhammer sprach ich darüber und darüber, was das für die Nationalratswahl im Herbst bedeutet. Herr Dr. Schöllhammer, herzlichen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit.
Danke für Ihre Zeit. Dankeschön.